bei brausenden Meer- und Wasserwogen, Ratlosigkeit der Nationen, stimmt's auch wieder? Wer sind die Meere? Die Nationen. Von den Winden aufgepeitscht, aufgewühlt. Ein Geist, Geistern. Also, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Ich darf's gleich sagen. Ein Schiff unter diesem Ausdruck versteht das Alte Testament und das Neue eigenartigerweise das Gesetz vom Sinai. So etwas. Was ist denn ein Schiff? Ist das ein Werk der Hände Gottes? Ist das ein Geschöpf Gottes? Antwort: Nein. Was für ein von wessen Händewerk ist denn ein Schiff? Von Fachleuten, Schiffbaukünstlern? Und zu welchem Zweck bauen die überhaupt ein Schiff? Konstruieren die ein Schiff? Um ein fernes Landziel, ein fernes Ufer, nicht auf mühsamen Wege über das Trockene zu erreichen, sondern über die Wasser. Stimmt soweit? Sehr einfach. Was stellt in der Schrift denn die Erde, das Trockene, dar? Land, Land, Land. Erde, Erde, Erde. Höre das Wort Jehovas. Wer ist da angeredet? Israel. Israel ist das trockene Land vor Gott. Und zwar so genau, dass sie nicht einmal eine Zehe ins Wasser tauchen durften, vom Auszug aus Ägypten an. Sie kommen ans Schilfmeer, keiner wagt da, einen Fuß ins Wasser zu setzen. Sie bleiben auf dem Trockenen, bis ihr Gott die Wasser des Schilfmeers teilt, die Mauer stehen lässt, sodass ganz Israel trockenen Fußes zwischen den Wassern ans andere Ufer kommt, von Gott bestimmt. Stimmt's wieder? Und was geschieht jetzt? Sinai, Gesetzgebung. Gott bietet ihnen das an, diese Satzungen des Gesetzes. Und was sagt Israel? Alles, was Jehova geredet hat, wollen wir tun. Also alle Forderungen des Gesetzes zu bezahlen, zum Beispiel. Ihr merkt bald, warum ich so spreche. Jetzt brechen sie auf im Auftrage Gottes vom Sinai. Was für einen Weg führt sie nun Gott? Einen Weg durch eine Reihe von Nationen, bevor er sie ins verheißene Land hineinlässt. Ja, was heißt das? Der Weg eines Schiffes. Im Herzen der Meere, das heißt inmitten der Nationen. Ein Schiff ist gebaut, um über den Wassern vorwärts zu kommen, um ein Fernziel, Land, Trockenes, zu erreichen. Und damit man in den Wassern, solange kann man nicht schwimmen, nicht untergeht, baut man ein Schiff. Sie sind auf Einladung Gottes in das Schiff des Gesetzes eingestiegen und wie gut. Hätten sie das Gesetz nicht bekommen und hätten das nicht für sich genommen und sich da hineinbegeben, dann wären sie sicher schon unter der ersten Gruppe von Nationen untergegangen. Denn trotz dem Schiff sind viele ins Meer gesprungen und die Nationen sich vermischen. Gewaltig. Also, das Schiff des Gesetzes ist nicht von Gott geschaffen, sondern von Schiffbaukünstlern. Was lesen wir deutlich? Das Gesetz angeordnet auf Anordnung von Engeln hin. Angeordnet. Stephanus voll Heiligen Geistes, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen und nicht beobachtet habt. Und was Paulus im Galaterbrief schreibt, ist noch gewaltiger. So unheimlich gewaltig, dass kein Ausleger es auslegen kann. Ich bin kein Ausleger, aber ich bin so dumm, allen zu glauben, was auch Paulus geschrieben hat. Warum nun das Gesetz, Paulus? Es wurde der Übertretungen willen Israels zwischen hineingeschoben, das griechische Wort, zwischen die von Gott dem Abraham gegebenen Verheißungen ohne Bedingung, geschenkweise, und deren Erfüllung von Gott gegenüber Abraham ohne Bedingung, geschenkweise, ließ Gott dieses Gesetz dazwischen fügen, so und so viel 100 Jahre später. Und das, was Gott zwischen hinein schieben ließ, hat Gott das eines Tages wieder zwischen herausgeholt, herausholen lassen. Was bedeutet denn Golgatha? Und hat abgebrochen, Epheser 2, die Zwischenwand der Unfriedigung. Da bewegt sich der Heilige Geist nicht irgendwo zwischen zwei Bauerngütern mit dem Zaun dazwischen, sondern im Hause Gottes. Salomo hatte anstelle des Scheidevorhangs eine Wand mit einer Ölbaumtür und einen Vorhang. Diese Zwischenwand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten, schreibt Paulus, hat Gott in Christo auf Golgatha abgebrochen, nämlich die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hat er weggetan, also wieder zwischen hinaus nehmen lassen. Steht so geschrieben, liebe Geschwister. Ich danke dem Herrn immer besonders, dass ich schon 83 Jahre alt bin. Wisst ihr warum? Mir kann nicht mehr viel passieren. Mir kann nicht mehr viel oder gar nichts passieren. Habe die Freimütigkeit, Dinge auszusprechen, die kaum einer wagen würde auszusprechen. Ob es den Hörern passt oder nicht passt, kommt es darauf an? Das wäre schlimm. Schiff. Gesetz. Wir wissen, Jona, einfachste Bedeutung von dem Bericht über Jona, dem sonderbaren Propheten, dass er direkt eine personifizierte Modellvorführung von ganz Israel ist. Jona heißt auf Deutsch Taube. Ja, wie kann der so einen schönen Namen haben? Sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Als Prophet war er wie Israel genau den Anordnungen und den Satzungen seines Gottes gegenüber, tat er genau das Gegenteil, was Gott ihm geboten hatte. Nach Osten, Ninive? Nö. Mache rechts und kehrt, ich gehe gerade nach Westen. Nach Tarsis wollte er, Tarsis ist heute noch in Spanien. Also er hat sich entschlossen, ich kenne den Auftrag Gottes an mich, aber aus irgendeinem Grunde gefällt mir das gar nicht. Ich gehe vom Angesicht Jehovas hinweg. So. Und was geschieht? Er geht nach Jaffo hinab, Schiffshafen in Israel damals, und findet ein Schiff, das gerade bereit war, um nach Tarsis zu fahren. Was macht er? Er stieg in das Schiff hinein, bezahlte das Fährgeld. Was hat er gemacht? Die Forderung, die ihm präsentiert wurde, als er in das Schiff stieg, hat er angenommen, bezahlt. Hat Israel gesagt, alles, was das Gesetz Gott von uns fordert, wollen wir tun. Wollen wir bezahlen. Jetzt ist ein Israelite ohne falsch. Das war Jonah. Hat er immer die Wahrheit gesagt, platt? Woher kommst du, Schläfer? Was für ein Volk bist du? Was ist dein Beruf? Und so weiter. Ja, ich fliehe vom Angesicht unseres Gottes Jehovas hinweg. War da aufrichtig, ohne falsch. Durchgehend, immer glatt die Wahrheit gesagt, prompt sauber. Und als Gott ihm sagte dann wegen dem Wunderbaum, und du zürnest um des Wunderbaums willen, den du nicht gepflanzt und nicht gehegt hast, und ich sollte mich über dieses Volk da und das Vieh nicht erbarmen, zürnst du da etwa mit Recht? Jonah, antwortet Jonas, mit Recht zürne ich bis zum Tode. War der ohne falsch? Wie eine Taube. Wir dürfen hier bei Jonah nicht stehen bleiben, nur, ja, was geschieht? Jetzt ist ein Israelite in einem Schiff. Eigenartig. Was ist jetzt für das Schiff sicher, wenn ein Israelite drin ist? Dass der Gott Israel einen Sturm sendet, um diese Israeliten in diesem Schiff zu bringen. Und das Gesetz gegeben nach den Schiffbeinen der Schiffbauer, gut, dass sie nicht im Meer der Nationen untergehen sollen, Israel, das Gesetz. Gut gemeint. Aber von Gott aus so ein Schiff mit Forderungen. Und Israel benutzt es, missbraucht es, um vom Angesicht Jehovas hinweg, aus dem Westen, auszuweichen, zu weg vom Angesicht Gottes wegzugehen. Der Sturm, wir kennen das. Und jetzt wird offenbar, wer schuld ist an diesem Sturm. Der Israelite ohne falsch namens Jonah. Der wird ins Meer geworfen. Wurde Israel ins Meer der Nationen zerstreut geworfen? Und von einem großen Fisch verschlungen? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert, sagt Gott den Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch, die sich Gesetzeslehrer, hohe Priester und Leviten nannten. Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Also bitte, das heißt ja nicht, dass Gesetz vom Teufel sei, sondern was ihre Inspiration war, ja, gegen diesen Jonas, also der ganze Sturm da ist. Ich frage die Sonntagsschüler, liebe Kinder, aber gell, wenn Jesus, dieser wunderbare Israelite, der Jude, wenn Jesus ein Schiff besteigt, dann gibt es ganz sicher keinen Sturm. Da lächeln die Sonntagsschüler und sagen, ja, lieber Onkel Arthur, aber das gab doch einen Sturm. Ja, und wie ist der Jude namens Jesus Christus da in diesem Schiff? Der ist gerade so gut eingeschlafen wie der Jonah. Stimmt das auch noch? Nur sind das zwei andere Titel und doch sagt Jesus, gleich wie Jona, 3 Tage und 3 Nächte im Bauche dieses Fisches war, also muss das Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen, im Hauptquartier Satans, im Totenreich sein. Gewaltige Dinge. Im Moment, wo der Jona hinausgeworfen war aus dem Schiff, lähte sich der Sturm. Israel und ins Völkermeer geworfen, kann als Israel gar nicht mehr angefasst werden. Und die Schiffsleute dachten, ja, der ist jetzt erledigt und wird sinkt am Meeresgrund und aus mit dem Jonah. Ne? Wir wissen, wie es da weitergeht. Genauso die Geschichte Israels, ja, nicht mehr im Gesetz. Ne? Israel kann ja im Meer der Nationen zerstreut was gar nicht tun. Keine einzigen Opfer nach dem Gesetz bringen und kann die Feste nach dem Gesetz nicht feiern. Unmöglich, das Gesetz zu halten. Naja, wie es für den Jona unmöglich war, noch irgendwie sich da mit den Schiffsmanipulationen zu beteiligen. Weiter. Ein Schiff hat Steuerruder, hat Segel, hat Verdeck, hat Geländer und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt gibt es im Propheten Hesekiel ein ganzes Kapitel, wo das Königreich des Königs von Tyrus und die Stadt Tyrus als ein Schiff bezeichnet werden. Ein Schiff bezeichnet. Deine Steuermänner waren das, deine Verdeck war das, deine Wimpel waren das, deine Segel waren das und so weiter und so weiter. Schiff. Salomo baute eine Tarsisflotte und Gott sandte einen Ostwind, der die ganze Tarsisflotte zerstörte. Der König Josaphat baute eine Flotte, um Gold von Ophir zu holen. Und der Gott Israel zerstörte die ganze Flotte des wunderbaren Königs wieder. Natürlich, der Treue, das auserwählte Rüstzeug Gottes für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes auserwählt, namens Paulus. Der hat nie Schiffbruch erlitten. Erstens hat er normale Schiffbrüche wie viel Mal erlitten? Was schreibt er? Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Und das vierte Mal hat er was für einen Schiffbruch erlitten? Liebe Geschwister, diese Reise mit dem auserwählten Rüstzeug für das Evangelium der Gnade Gottes, für die Nationen auf dem Meere. Was geschah da? Sandte Gott da einen Sturm. Hat aber dieser Mann, dieser Israelite aus dem Stamme Benjamin, die Situation vorher klar beurteilt. Männer, ich warne euch hier von Kreta, Zypern, glaube ich, wegzufahren, denn die Zeit der Fasten ist schon vorüber. Ich sehe, es geht schrecklich, wir kommen in einen schrecklichen Sturm. Die ganze Schiff samt einer Ladung ist verloren, hat er vorausgesagt. Aber der Steuermann und der Schiffsherr, also die fachkundigen Spezialisten, hörten nicht auf das von Paulus geredete Wort. Ah, sie waren ja die Fachleute, nicht? Die mussten es ja besser wissen. Liebe Geschwister, habt noch ein wenig Geduld. Wir bleiben noch ein wenig bei Paulus und dem Schiff. Kaum haben die Anker gelichtet, geht's los. Dann trieben sie dahin, waren das Schiff sofort nicht mehr mächtig und dann wird übersetzt und wir trieben dahin. Dann heißt es so schön im Griechischen, und wir wurden getragen. Der Sturm immer heftiger. Erster Tag vorbei, erste Nacht vorbei, sie sahen weder Sonne noch Mond noch Sterne, immer. Erstes Hilfsmittel, natürlich, sie ziehen die Segel ein. Merken also, das kann uns noch ein Schiff umkippen. Was machen sie dann? Dann werfen sie alles, was auf Deck ist, über Bord. So. Und was machen sie dann? Dann umgürten sie das ganze Schiff, um den Rumpf zusammenzuhalten. Und was machen sie dann? Die Masten runter, alles weg. Alles wird abgetackelt und ins Meer geworfen. Und was werfen sie auch noch ins Meer? Die ganze Ladung des Schiffes, und das war was für wunderbares Weizen. Weizen. Die ganze Schiffsladung Weizen warfen sie über Bord. Schade um den Weizen. Antwort: Was steht geschrieben? Wer weiß sich zu helfen, liebe Geschwister? Lass dein Brot über die Wasser fahren, ist da auch die Situation hoffnungslos. Und nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. Also über eines bin ich sicher. Da staunten da die Fische um das Schiff herum, was die da vielleicht auch nach ihrem stummen Schreien zum Schöpfer, die da hungerten, die Fische, ja, die konnten sich mal satt essen und fressen, und zwar nicht mit irgendetwas, sondern mit prächtigem Weizen, mit prächtigem ägyptischen Weizen. Ist unser Gott in Verlegenheit? Im Gegenteil. Was geschieht noch weiter? Einige Matrosen, also eines Tages, zuerst, erscheint ein Engel des Gottes dem Paulus dient in einer Nacht und sagt ihm: Paulus, fürchte dich nicht, denn alle, die mit dir in diesem Schiffe sind, habe ich dir gegeben. Alle. Was hieß das für Paulus? Erstens werden alle gerettet. Und zweitens, was noch? Paulus, habe ich dir gegeben. Dem Evangelium der Herrlichkeit deines glückseligen Gottes übergeben. Paulus ruft die Mannschaft zusammen. Die haben 14 Tage und 14 Nächte nicht gegessen und nicht getrunken, zu sich genommen. Er spricht: Männer, höret mich. Diese Nacht stand der Engel des Gottes bei mir, dem ich diene, und sprach zu mir so und so. Also, Männer, seid guten Mutes, keiner von uns wird umkommen. Ich empfehle aber, ihr habt 14 Tage und Nächte keine Speise zu euch genommen, dass ihr jetzt Speise nehmt zu euch, denn das ist nötig zu eurer Rettung. Also ein Rest von Weizen haben sie offenbar noch für sich reserviert. So. Und jetzt, was geschieht? Ein paar schlaue Matrosen haben noch das Rettungsboot verschwinden lassen, in der Meinung, da den Anker noch Fischer zu stellen. Paulus sagt: Wenn die nicht heraufkommen ins Schiff, dann seid ihr alle verloren. Dann wurde das Rettungsboot abgeschnitten und dem Meer auch übergeben. Also was blieb übrig? Nur noch der nackte Schiffsrumpf. Alles, was unten war, alles nicht, war nichts mehr drin. Nur noch der nackte Schiffsrumpf blieb übrig und die ganze Mannschaft, also die ganze 376 Seelen waren da. Jetzt merken Sie, Lot so tief, Grund, nach einer Stunde wieder, der Grund ist noch höher. Und jetzt sehen Sie, jetzt treibt das Schiff auf einen Strand, der einen Busen hatte. Und jetzt Paulus: Alle, die schwimmen können, sollen, wenn das Schiff festgesetzt hat und vorn der Bug zerschellt ist, das ganze Schiff in Brücke gegangen ist, jeder, der schwimmen kann, sich schwimmend ans Land retten. Und wer nicht schwimmen kann, soll sich irgendwie halten an einem Holzstück oder an einem Balken oder was da gerade herum schwimmend herum ist. Und sie, und auf diese Weise wurden alle gerettet. So, liebe Geschwister. Aber jetzt kommt erst die Sache. Entschuldigt, ich bin 83 Jahre alt und wenn ich anderthalb Stunden geredet habe, dann bin ich in Schuss gekommen. Liebe Geschwister, jetzt wird es interessant. Haben wir auch schon ein Wort, einen Begriff gehört namens Kirchenschiff? Kirchenschiff gibt es in den wunderbaren Domen in Deutschland, Köln, ein Kirchenschiff. Gibt es in anderen herrlichen Kirchenbauten je ein Kirchenschiff mit Seitenschiffen? Gibt es das? Liebe Geschwister, könnt ihr euch schon etwas vorstellen? Gibt es bei diesen Kirchenschiffen Spezialisten, die dieses Kirchenschiff führen, handhaben? Was Jesus den damaligen Führern religiöser Natur, da nannte er sie Bauleute. Und hier sind es Schiffskundige, die das Schiff steuern. Gibt es hier auch solche Schiffskundige, kirchenkundige Fachleute, die nicht auf das von Paulus geredete Wort achten, weil das von Paulus geredete Wort für sie unverbindlich ist? Ich darf es ja hier ausbringen, ein berühmter, bekannter Theologe in Bern, er ist nicht mehr auf der Erde, der hat gepredigt und geschrieben, der Apostel Paulus hat uns das ganze Christentum verdorben. Ja, gibt es so etwas? Wurde am Kirchenschiff auch schon etliches über Bord geworfen? Ich habe es gnädig gemacht, ich habe gesagt, etliches. Wir sind heute gründlich so weit, wie da ist bei diesem Schiff. Paulus ist drin. Aber dass Paulus in dem Schiff ist, ne? Soweit Paulus noch in dem Schiff ist, aber verachtet, als Sträfling, als Gefangener, ne? Soweit reicht dann die Gnade Gottes, dass sie um des Paulus willen noch alle gerettet werden. Heute. Den Weizen übers Meer gebracht, die ganze Fracht in diesem Schiff des Gesetzes. Weizen ist ja Israel. Ganz Israel ins Meer geworfen. Israel hat nie wieder etwas von Gott zu gut. Israel ist ein für alle Mal von Gott verworfen. Haben die den Weizen preisgegeben im Kirchenschiff? Liebe Geschwister. Wort für Wort, was hier die 14 Tage und 14 Nächte geschrieben steht. Aber bitte, das ist nur eine der unzähligen Auslegungen. Stichwort Kirchenschiff. Haben Sie das Rettungsboot auch benutzen wollen, um abzuhauen, um sich sicherzustellen? Aber alle anderen könnten ruhig verderben. Ne?
Kassette bitte wenden.
Nein, so geht's nicht. Bitte, auch das Rettungsboot muss noch ins Meer geworfen werden, preisgegeben werden. Alles. Und siehe da, was heißt jetzt das? Wer schwimmen kann, ja, wer so weit noch sich im Worte Gottes bewegen kann, dass er sich über Wasser halten kann. Und was heißt das? Und wer nicht schwimmen kann, halte sich an Bruchstücken des Schiffes und treibe sich so ans Ufer. Was heißt das? Wunderbar. Das sind die Einzelteilen, die Worte, die Aussprüche im Gesetz, die Luther in seiner Übersetzung hat fett drucken lassen. Zum Beispiel, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sind die wunderbaren Aussprüche im Gesetz und den Propheten. Und da das ganze Schiff in Bruchstücke gekommen ist, geborsten ist, lässt Gott die in diesem Schiff vorhandenen noch retten, indem sie sich an irgendeinem Bruchstück noch halten können. Ein letztes Wort vom Schiff. Und Schiffe werden von vor mir ausgehen. Die ganze Welt alles. Wo? Leider übersetzt, von mir ausgehen. Dann heißt es von denen, Schiffe, die sich, Psalm 107, Schiffe, die sich aufs Meer hinabbegaben, und die Wunder Gottes in der Tiefe sahen. Und sie fuhren in ihren Schiffen hinauf in die Himmel und sanken hinab in die Tiefen. Und ihre Seele verschmachtete vor Furcht. Ja, was sind das für Wesen? Die sind in Hesekiel 1 beschrieben, entschuldigt, ich habe nur ein Stichwort zu sagen, fliegende Untertassen. Schiffe, die sich aufs Meer hinabbegaben, von vor mir, die ich genehmigt habe. Bitte Hesekiel 1 lesen und dann prüfen. Von Gott. Ja, ich darf da nicht stehen bleiben. Mann, Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Der eine Mann heißt Jesus Christus, die eine Jungfrau heißt Tochter Zion, Jerusalem. Wir haben schon gehört, dass Jesus sich als Mann Israels bekennt im Alten Testament. Hosea 2, Vers 14, 19 und 20. Ich habe mich mit dir vermählt. In Hesekiel 16, da wird Jerusalem geboren. Als Mädchen wird zur Jungfrau, er erbarmt sich dieses Mädchens, nimmt es, wird Braut und Bräutigam, schließt dann Ehe und so weiter. Die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, ist hier vor uns. Ich bin dein Mann, der dich geschaffen hat. Und ich neige mich zu dir, wie einem trübseligen Weibe, zu einem trübseligen Weibe, um zu trösten und so weiter und so weiter. Und dieser wunderbare Mann des Weibes Israel hat sein Weib treu begleitet vom Auszug aus Ägypten bis zum Einzug ins Land Kanaan. In einer stillen, wunderbaren Treue, nicht achtend, was sein Auge sah und was sein Ohr hörte an Anklagen und Widersprüchen und weiß was alles. In seiner Treue als ihr Mann. Als ihr Fels, den geistlichen Felsen, ihr Mann. Die Stellung Israels unter Salomo wird dann bezeichnet in Hesekiel 16, wie er sein Weib in Herrlichkeit gekleidet hat vor aller Welt Augen mit allen Einzelheiten und dann wie sie erst recht untreu wurde und so weiter. Und jetzt machen wir den Sprung zu den ersten Versen von Römer 7. Verstehen wieder alle? Brüder, beginnt er in Römer 7, ich spreche zu solchen, die Gesetz kennen, dass, solange der Mann lebt und sein Weib eines anderen Mannes wird, sie als Ehebrecherin erfunden wird. Wenn aber der Mann stirbt, und sie dann eines anderen Mannes wird, dann ist sie keine Ehebrecherin, dann ist das gottgemäß in Ordnung. Paulus fährt weiter. Wenn der Mann gestorben ist, dann ist das Weib frei von den Satzungen des Gesetzes. Fährt noch weiter. Wenn der Mann gestorben ist, ist sein Weib frei vom Gesetz. Nachdenken. Können wir lesen. Der Mann heißt wie? Jesus Christus. Und das Weib heißt wie? Israel. Im Schicht des Gesetzes. Ist dieser Mann eines Tages gestorben namens Jesus Christus? Wer hat ihn umgebracht? Diesen Mann. Sein Weib. Stimmt? Bitte? Wir haben ein Gesetz, danke, und nach dem Gesetz musste er sterben. Das hatte ein Fachmann, wo er Priester war. Hat er recht gehabt? Aber sich versündigt mit seinen Worten, wie ein Mensch sich nur versündigen kann. Ihr wisst nicht und versteht nicht, sagt ein anderer Fachmann, dass es gut ist für das ganze Volk, dass einer für das ganze Volk anstelle des ganzen Volkes sterbe, anstatt dass das ganze Volk umkommt. Hat er wieder recht gehabt. Aber hat er sich auch wieder versündigt, wie man sich nur versündigen kann. Gut, jetzt ist der eine Mann gestorben und wurde begraben. Nach dem Gesetz, genau. Und ich sage, was ist jetzt mit diesem Weib, das ihren Mann umgebracht hat, nachdem ihr Mann gestorben ist? Er ließ sich ja von seinem Weibe umbringen, mit dem schmählichsten Tode. Warum ließ er sich umbringen? Um das Gesetz so zu erfüllen und so zu bestätigen, dass das Gesetz gleichzeitig nichts mehr zu melden hat. Dass dem Gesetz Unmögliche, haben wir gelernt, tat Gott. Der Mann ist gestorben, ja, und das Weib. Was gilt da? Was heißt das für Israel? Trotzdem das Weib ihm den Mann umgebracht hat. Was heißt das? Jetzt ist das Weib ganz Israel rechtgültig nach Gott, göttlicher Gerechtigkeit, Rechtsprechung. Ist Israel von Gott aus geurteilt, frei vom Gesetz. So ist das Weib frei vom Gesetz. Und was macht das Weib jetzt? Glaubt an diesen Mann als ihren Erlöser? Ja, soweit sie gläubig wurden zu Pfingsten. Aber was? Katastrophe. Sind eiferer für das Gesetz? Wie noch sie? Eiferer für das Gesetz. Da wie sehr Paulus weiß. So ist das Weib frei vom Gesetz und kann eines anderen Mannes werden, nämlich welchen anderen? Des anderen, der aus Toten auferweckt worden ist. Wie heißt dann der? Wie heißt dann der? Der heißt auch Jesus Christus. Aber der ist nicht mehr unter Gesetz. Stimmt. Der ist durch das Gesetz gestorben und hat das Gesetz gleich mit in sein Grab genommen. um eines anderen zu werden, eines anderen Mannes, des Mannes, der aus Toten auferweckt worden ist. Sind wir sicher, dass der Jesus Christus heißt? Unbedingt. Ja, aber das ist doch die gleiche Person. Aber es ist nicht mehr der Mann, der sich aus Liebe zu seinem Weibe unter dieses Gesetz gestellt hat, mit ihnen, in der Wolkensäule, im Feuerwald. Es ist nicht mehr der Mann, der sich aus Liebe zu ihnen unter den Buchstaben des Gesetzes in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gestellt hat. Ist er noch der in der Herrlichkeit? Nein. Der da oben ist jetzt der Mensch Christus Jesus. Der Mensch Christus Jesus, der schreibt zu Paulus. Er ist der von Gott einer verlorenen Schöpfung geschenkte Rechtsanwalt, der die Rechtssache einer verlorenen Schöpfung vor Gott vertreten kann, nachdem er sich zur Sünde der ganzen Welt hat machen lassen und anstelle aller Übertreter und Sünder getreten ist, hat Gott ihn zum Rechtsanwalt einer verlorenen Schöpfung, seiner Schöpfung und seiner geliebten, verlorenen, gottfeindlichen Menschheit geschenkt. Als Rechtsanwalt Gott gegenüber. Und dieser andere Mann, der aus Toten auferweckt wurde, der Seele nach, dem Leibe nach auferstanden ist und dem Geiste nach lebendig gemacht worden ist, dieser andere Mann erlaubt sich, einen reißenden Wolf, sich zu stellen und dem die Frage zu stellen, Saul, warum verfolgst du mich? David, Saul, warum verfolgst du mich? Dieser ganz andere Mann, der bereit war, Israel glatt als Weib zu nehmen, frei vom Gesetz. Pfingsten, Ansatz, dann kommt die Steinigung des Stephanus, dann hat die Sache gekippt. Da haben sie den Felsen zum zweiten Mal geschlagen. Beruf diesen Mann aus dem Stamme Benjamin, den reißenden Wolf. Sag ihm, lässt ihm sagen, du bist mir ein auserwähltes Rüstzeug für mein Evangelium der Gnade an die Nationen. Israel hat abgelehnt. Bleib unter Gesetz, will unter Gesetz bleiben. Obwohl, von mir aus ist Israel frei vom Gesetz. Paulus kommt nach Jerusalem, zum Glauben gekommen, möchte sich mit den Zwölfen vielleicht entschuldigen und um Gemeinschaft bitten. Er betet im Vorhof, Apostelgeschichte 22, er betet im Vorhof, auf Wiedersehen, liebe Geschwister. Erscheint ihm der Herr Jesus. Geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich, das ich dir anvertraut habe, nicht annehmen. Und Paulus sagt, ja, ich möchte mich doch jetzt Gemeinschaft haben mit denen, die vor mir Apostel sind. Dann sagt Jesus, halt, nein. Nochmal, geh schnell aus Jerusalem hinaus, ich sende dich weit weg von Jerusalem. Zu den Nationen. Ah. Also ein auserwähltes Rüstzeug. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau ist, spreche noch aus, abschließend, Dieser eine Mann ist der, der alles geschaffen hat, Jesus Christus, der Heilige Gott. Wählt mit dem Vater aus Barmherzigkeit das elendeste Völklein aus, von allen Völkern, und sagt ihnen, seht, alle Nationen habe ich unter diese Fürstentümer und Gewalten, diese Götter und Söhne des Höchsten gestellt, und die dienen ihnen mit ihren Religionen. Und euch habe ich herausgerissen aus dieser Verhaftung von erschaffenen Göttern und Söhne des Höchsten und habe euch bis zu mir gebracht, dem Gott der Götter, dem allein wahrhaftigen Gott. Ihr braucht keine anderen Götter mehr neben mir zu haben. Und was macht das Fleisch? Ha, ist doch etwas Schönes da mit den anderen Göttern. Ne? Ein Gesetz, eine Forderung. Ne? Ihr braucht keine anderen Götter neben mir zu haben. Ich bin der Gott der Götter, so stellt er sich vor. Und gerade weil ihr das erbarmungswürdigste Völklein sind, Nachkommen Abrahams, habe ich euch bis zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ägypten, Wolkensäule, der geistliche Fels, wunderbar, ergreifend wunderbar, was er da tut. Dann steigt er zu ihnen hinab ins Fleisch, tut nur Gutes, heilt Kranke, verkündigt Evangelium Gottes, und dann wird er gekreuzigt, und nach seiner Auferstehung werden die Seinen verfolgt und gepeinigt und zuletzt Stephanus gesteinigt, und diejenigen, die ihn annehmen als Mann, bleiben eiferer für das Gesetz. Liebe Geschwister, ich schließe mit den tragischen Worten. Vor Gott eine Tragik. In Sodom und Gomorra hätte Gott verschont, wenn er dort 10 Gerechte gefunden hätte und wenn die nur so gerecht gewesen wären wie Lot. In Jerusalem sind 10.000 Gerechte, die an den Herrn Jesus Christus glauben. So lesen wir. Und Gott verschont nicht. Er lässt Jerusalem zerstören, den Tempel zerstören und die Juden unter alle Nationen zerstreuen. Der Mann ist gestorben, um sein geliebtes Weib zu befreien von diesem Gesetz, wo schon die Väter Israels das nicht halten, nicht tragen konnten. Und sein Weib will unbedingt unter dem Joch dieses Gesetzes, welches zur Knechtschaft gebiert, bleiben. Antwort Gottes, 2000 Jahre kein Israel. Jerusalem zerstört, Tempel zerstört, das Weib ins Meer geworfen. Jona ins Meer geworfen. Und nun verstehen wir den Apostel Paulus. So viele ihr vom Geist geleitet seid, so weit seid ihr nicht unter Gesetz. Ah. Wer unter Gesetz sein will, ist nicht vom Geiste Gottes geleitet. Begreifen wir, Paulus? So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Und so weiter. Also, ohne Werke, ohne Gesetz, ohne Gesetzeswerke, ohne Forderungen, ohne Bedingungen, einfach ein Geschenk der Gnade Gottes. Vollkommen wunderbar. Wir als Erstlinge. Amen.